Interview: Gehaltsstrukturen jetzt anpassen. Von Julia Wittenhagen. Vom 12. April 2024. Im Interview erläutert Anwältin Claudia Voggenreiter, welche EU-Regelungen die Personalabteilungen demnächst beschäftigen werden. Frau Voggenreiter, welche arbeitsrechtlichen Themen beschäftigen Ihre Mandanten gerade am meisten? Das Arbeitszeitrecht ist im Moment ein großes Thema. Muss man künftig die gesamte Arbeitszeit erfassen? Welche Berufsgruppen sind betroffen? Es basiert auf einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 1993. Wie viele unserer heutigen arbeitsrechtlichen Vorschriften, die, wenn es EU-Verordnungen sind, unmittelbar gelten. Sind es Richtlinien, haben Unternehmen ein bisschen mehr Zeit. Sie müssen zunächst in nationale Regelungen umgesetzt werden. Auch Fragen der Entgeltgleichheit beschäftigen unsere Mandanten. Diskutiert wird natürlich auch das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz und in diesem Zusammenhang die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Arbeitsrechtlich spielt letztere derzeit eine eher untergeordnete Rolle, wenngleich man sicher darüber nachdenken kann, ob wir uns damit auf dem Weg zu einem transnationalen Arbeitsrecht befinden. Treiben EU-Richtlinien die rechtliche Gleichstellung in Deutschland voran? Geschlechtergerechtigkeit spielt im EU-Recht eine recht große Rolle. Schon das 2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz basiert auf EU-Richtlinien. Am 6. Juni 2023 trat die EU-Entgelttransparenzrichtlinie in Kraft, die bis zum 7. Juni 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Da wird unser Gesetzgeber das nationale Entgelttransparenzgesetz erheblich nachschärfen müssen. Inwiefern? Die EU-Richtlinie setzt viel früher an. Sie verpflichtet die Arbeitgeber, die Kandidaten bereits vor dem Vorstellungsgespräch über das Einstiegsgehalt oder eine Gehaltsspanne zu informieren. Da Frauen tendenziell eher niedrigere Gehaltswünsche formulieren, könnten diese Angaben eine Möglichkeit sein, den Gender Pay Gap zu reduzieren, weil sie Orientierung geben und eine Untergrenze setzen. Arbeitgeber können mit diesen Gehaltsangaben natürlich auch vom sogenannten Anchoring-Effekt profitieren. Denn die wenigsten Kandidaten werden risikofreudig genug sein, um Gehälter über die Gehaltsspanne hinaus zu verlangen, was nach der Richtlinie zulässig bleiben soll. Nachhaltigkeitsberichte machen schon heute Personalarbeit transparenter mit Kennzahlen etwa zum Gender Pay Gap oder zur Fluktuation. Die Pflicht kommt auf einen immer größeren Kreis von Unternehmen zu. Wie frei sind diese in der Auswahl ihrer sozialen Kennzahlen? Bislang waren die Unternehmen in der Wahl der Berichtsstandards relativ frei. Dadurch waren die Berichte schlecht vergleichbar. Auch deshalb hat die EU die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung geändert und darin die groben Anforderungen an die Unternehmen selbst festgelegt. Darüber hinaus wurde der EU-Kommission die Befugnis eingeräumt, festzulegen, über welche Informationen die Unternehmen Bericht erstatten müssen. Sie sehen eine Vielzahl von Offenlegungspflichten vor und lediglich freiwillige Ergänzungsmöglichkeiten. Werden sich Gehaltsunterschiede weiter nivellieren, Frauenquoten steigen, wenn sie in Berichten veröffentlicht werden? Die Berichtspflichten werden sicherlich nach innen wie nach außen eine gewisse Signalwirkung haben. Denn sie machen dem Unternehmen intern bewusst, wenn es einen Gender Pay Gap gibt. Zum anderen können die Daten von den Unternehmen extern für das Arbeitgebermarketing genutzt werden. Insofern werden berichtspflichtige Unternehmen bemüht sein, geschlechterspezifische Gehaltsunterschiede in Zukunft zu eliminieren. Wie machen sich Unternehmen wenig angreifbar in puncto Bezahlung? Die EU-Richtlinie gibt zusätzlich vor, dass die Gehaltsspanne auf objektiven, geschlechtsneutralen Kriterien beruhen muss, und zwar sowohl bei den Bewerberauskünften als auch bei der Pflicht des Arbeitgebers, die Belegschaft über die Kriterien für die Festlegung des Entgelts, der Entgelthöhe und der Entgeltentwicklung zu informieren. Solche Kriterien sind beispielhaft Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen und weitere Faktoren, die für den konkreten Arbeitsplatz relevant sind, wobei relevante soziale Kompetenzen nicht unterbewertet werden dürfen. Die Richtlinie muss zwar vom nationalen Gesetzgeber noch umgesetzt werden. Es empfiehlt sich aber, bereits jetzt mit der Implementierung von Gehaltsstrukturen zu beginnen, die diesen Anforderungen genügen. Weitere EU-Richtlinien sind schon verabschiedet, bei denen die Umsetzung in deutsches Recht noch aussteht. Wie steht es mit der Pflicht zur Arbeitszeiterfassung? Das Arbeitszeitgesetz sieht seit jeher vor, dass Arbeitgeber die über die werktägliche Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit aufzuzeichnen haben. Im Jahr 2019 hat der EuGH dann eine Pflicht der Mitgliedstaaten statuiert, die Arbeitgeber zu verpflichten, ein System der Zeiterfassung zu etablieren. Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Beschluss aus dem Jahr 2022, 1 ABR 22 21, eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung aus 3 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz abgeleitet, die allgemein so verstanden wurde, dass nunmehr die Arbeitszeit aller Arbeitnehmer zu erfassen ist, auch wenn es noch kein entsprechendes Gesetz gibt. Ein Entwurf liegt vor, die Einzelheiten sind aber noch unklar. Einig ist man sich nur darüber, dass Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit zu dokumentieren sind. Wie das zu geschehen hat, ist aber noch nicht festgelegt worden. Derzeit kann das wohl noch handschriftlich erfolgen. Würde Arbeitszeiterfassung hierzulande flächendeckend umgesetzt, würde sie das zeitflexible Arbeiten einschränken. Bei Ruhezeiten von 11 Stunden, darf man eigentlich nicht um 23 Uhr Mails checken und um 9 Uhr ins Büro gehen. Wie kommen wir aus diesem Dilemma? Das Arbeitszeitgesetz ermöglicht auch heute schon für bestimmte Betriebe eine Verkürzung dieser Ruhezeiten. Darüber hinaus hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales angekündigt, im kommenden Jahr einen neuen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten vorzulegen. Ob da weitere Ausnahmen zur Verkürzung der Ruhezeit geplant sind, ist noch nicht ersichtlich. Ganz ausschließen möchte ich das nicht, halte es aber auch nicht für sehr wahrscheinlich. Inwiefern ist die EU-Führungspositionen-Richtlinie, die ab Juli 2026 gilt, durch das FIPOC 2 gedeckt? Wird sich an den Frauenquoten in Vorstand und Aufsichtsrat hierzulande etwas ändern? Nach der EU-Führungspositionen-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass bis Ende 2026 entweder mindestens 40% der Aufsichtsratsposten oder durchschnittlich mindestens 33% der Posten in Vorstand und Aufsichtsrat von börsennotierten Unternehmen mit Vertretern des unterrepräsentierten Geschlechts besetzt sind. Die EU-Richtlinie erfasst damit einen weiteren Personenkreis als das FIPOC 2, das nur börsennotierte und mitbestimmte Unternehmen erfasst. Außerdem verlangt das FIPOG 2 nur eine Quote von 30% im Aufsichtsrat. Wenn der Vorstand aus mehr als 3 Personen besteht, müssen allerdings mindestens eine Frau und ein Mann Mitglied im Vorstand sein. Die EU-Richtlinie sieht eine Ausnahme für Mitgliedstaaten vor, die bereits eine Geschlechterquote umgesetzt haben. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass in Deutschland deshalb kein Umsetzungsbedarf besteht. Danach sollte es jedenfalls zunächst bei den bisherigen Quoten bleiben. Es wird wohl einer Klage bedürfen, um zu klären, ob sich die Position der Bundesregierung halten lässt. Henkel hat vor kurzem weltweit 8 Wochen Elternzeit für Mütter wie Väter bei vollem Lohnausgleich eingeführt. 10 Tage Väterurlaub sind in der EU-Vereinbarkeitsrichtlinie von 2022 bereits vorgesehen, aber in Deutschland noch nicht gesetzt. Wird sich das ändern? Und wann? Grundsätzlich ist das seit dem Koalitionsvertrag 2021 geplant. Die EU sah eine Umsetzung der Vereinbarkeitsrichtlinie in nationales Recht bis 2022 vor. Die Einführung des deutschen Gesetzes verzögerte sich aber Jahr für Jahr und die EU-Kommission hat deshalb mittlerweile ein Verfahren gegen Deutschland eingeleitet. Die Bundesregierung hat die Einführung nun für 2024 angekündigt.